Ich war ein bisschen hin und her gerissen, was ich nehmen soll. Einerseits ist es eben der erste Advent und auf der anderen Seite bin ich jetzt 2,5 Monate nicht mehr da gewesen. Dann muss ich sagen, wenn ich jetzt nochmal warte, dann haben die Leute von der Ehe völlig verloren, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und weil ich im Advent nochmal komme, so Gott will, habe ich gefunden, dann fahre ich heute weiter mit dem Amos und werde das nächste Mal eine Adventsbotschaft weitergeben. Wir kommen miteinander zum Amos 7. Ich werde vorab die ersten 9 Vers lesen. Amos 7, Vers 1 bis 9. Gott, der Herr, ließ mich schauen, und siehe, da war einer, der machte Heuschrecken zur Zeit, als das Grumet aufging. Und siehe, das Grumet war gewachsen, nachdem der König hat mähen lassen. Als sie nun alles Gras im Lande abfressen wollten, sprach ich, ach Herr, sei gnädig, wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach. Da reute es den Herrn und er sprach, wohlan, es soll nicht geschehen. Gott, der Herr, ließ mich schauen und siehe, Gott, der Herr, rief Feuer, um damit zu strafen. Das verzerrte die große Tiefe und fraß das Ackerland. Da sprach ich, ach Herr, lass ab. Wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach. Da reute den Herrn das auch und Gott, der Herr, sprach, es soll auch nicht geschehen. Er ließ mich abermals schauen und siehe, der Herr stand auf der Mauer, die mit einem Bleilot gerichtet war, und er hatte ein Bleilot in seiner Hand. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ich sprach, ein Bleilot. Da sprach der Herr zu mir, siehe, ich will das Bleilot legen an mein Volk Israel und ihm nichts mehr übersehen, sondern die Höhen Israels sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobeam hermachen. 4 Kapitel vorher, vom 3 bis 6, hat Gott ihnen das Gericht angedroht. Er hat dort all die Punkte aufgezeigt, die nicht mehr stimmen. Er hat dem Volk den Spiegel hergehebt und hat seiner Not kundgetan durch den Prophet. Wenn ich noch mal ganz kurz zurückblende, hat er im 3. Kapitel gezeigt, dass der Wählung als solches ihnen nichts nützt, wenn sie nicht in der Nachfolge bleiben. Im 4. Kapitel hat er gezeigt, dass ihm lieber ein Umkehren wäre, statt dem falschen Opferdienst. Im 5. Kapitel hat er ein zweifaches Weh weiter sagen durch den Amos und er gesagt, das eine, ich habe etwas dagegen, es tut mir weh, dass ich das Recht mit den Füßen trete. Und auf der anderen Seite der Tag des Herrn herbeiwünscht, weil er meint, er bringe euch Licht und er wird euch Finsternis bringen. Und dann im letzten Kapitel, wo wir das letzte Mal angeschaut haben, hat er gezeigt, mir wird Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten lieber, wie das, was ihr hier praktiziert und produziert. Und jetzt muss der Amos, hat er sich müssen dislozieren und man nimmt jetzt an, dass er in Bethel ist. Vorher war er in der Hauptstadt vom Nordreich in Samaria und jetzt ist er nach Bethel gegangen und muss dort bei dem falschen Tempel zu und bei dem goldigen Kalb zu. So in dieser Region kommt er 5 Visionen über, die er jetzt sieht und dem Volk muss weitergeben. Und es sind Visionen und nicht Träume, weil er durch diese Visionen macht er mit Gott wie einen Dialog auch. Er kommt mit ihm ins Gespräch und das ist in einem Traum in der Regel nicht, sondern ein Traum hat man einfach. Vom Zeitabschnitt, wo wir jetzt da drin sind, das goldige Kalb in Bethel steht jetzt ungefähr 200 Jahre. Der Jerobeam der Erste hat das aufgerichtet nach der Trennung von Israel zum Nord- und Südreich. 931 ist das etwas vom Ersten gewesen, wo er den Götzendienst aufgerichtet hat. Und jetzt sind wir ungefähr 200 Jahre später unter dem Jerobeam der Zweite, also ganz grob. Und jetzt kommt da der Amos die Visionen über. Und wenn ich die kurz anschaue, so sind die ersten 2 durch Amos durch das Gebet nachher kann es ganz aufhalten. Bei der dritten und vierten gibt es kein Pardon mehr und bei der fünften ist es nachher endgültig, aber am Schluss vom Amos wieder ein Lichtblick in eine wunderbare Zukunft, wo Gott dort den Prophet wieder schön abschliessen lässt. Der Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, die ersten 9 Verse, könnte man überschreiben, der Kampf an der unsichtbaren Front. Weil das, was jetzt da abläuft mit den Visionen vom Amos und dann mit seiner Fürbitte, von dem weiss das Volk eigentlich nichts. Das ist in der unsichtbaren Welt, wo sich etwas abspielt und wo man muss sagen, das ist gewaltig, was sich dort abspielt. Das Gebet von einem Einzelnen durch das Gericht aufhalten. Wenn wir uns das vorstellen und dass wir die gleiche Macht haben mit unserem Gebet, mit unserem Gebet, das ist das für mich immer wieder etwas, wo ich stillstehe und was mich eigentlich anklagt. Und ich muss sagen, ich tue zu wenig Zeit dort verwenden. Ich muss viel mehr Zeit dort verwenden und vielleicht weniger Zeit mit Diskussionen oder Gesprächen, die eh nicht viel nützen. Jetzt fängt er immer wieder gleich an. Die ersten 4 Visionen sagt er, der Herr ließ mich schauen. Und bei der fünften nachher sagt er, und Gott begegnet mir. Also dort sieht er den Herr. Und jetzt bei den ersten lässt er ihn schauen. Und was er ihn schauen lässt, ist für Israel ein bekanntes Bild gewesen. Wir haben es von Daniel schon ganz kurz gehört, wenn ihr Heuschrecken hört, an was tut es uns erinnern. Und dann denke ich, ist der Johannes relativ schnell, er hat wilden Honig und Heuschrecken gegessen. Das ist das eine Bild. Und das andere ist vielleicht die 10 Plagen von Ägypten, wo eine davon auch Heuschrecken sind gewesen. Und so ein Heuschreckenschwarm, der ist manchmal Quadratkilometer gross. Und wenn der runtergeht auf die Erde, ist, wenn er wieder aufstartet, ist dort nur noch braun. Der frisst jedes Blättchen, jedes Gräschen, alles. Und jetzt sieht der Amos, dass Gott, und das ist für mich interessant, wie das der Luther schreibt, Gott macht den. Also er führt das Gericht herbei und der Amos sieht, wie Gott den Heuschreckenschwarm macht. Und das ist das gleiche Wort, wo wir vorne durch im 4. Kapitel haben, wo man auch sieht, dass Gott der Handelnde oder der Machende ist. Und jetzt ist für mich der Zeitpunkt, wo der Heuschreckenschwarm kommt, der ist ganz tragisch. Das ist der Zeitpunkt vom ganzen Jahr, wo der dümmste Zeitpunkt ist für das Volk. Denn die erste Ernte in Israel, die hat dem König gehört. Der König hat die abgeerntet. Die zweite Ernte ist im Volk. Und nach der zweiten Ernte kommt eine Sommerzeit, wo es nicht viel zu ernten gibt, nachher bis in den Herbst hin. Und jetzt in dem Moment, wo die zweite Ernte reif wird zum Nähen, kommen die Heuschrecken und fressen alles. Und was nachher passiert, das ist eine unheimliche Hungersnot. Und der Amos selber als Bauernsohn und selber als Bauer, er hat gewusst, was das für Zusammenhänge sind. Das hat ihn erschüttert und darum lesen wir da, wo er das gesehen hat, die Vision, sagt er, ach Herr, sei gnädig. Warum sagt er, sei gnädig und nicht schickt Heuschrecken nicht? Im Grunde genommen muss er sagen, wir haben es verdient. Das Gericht haben wir als Volk verdient, wir sind von Gott abgefallen, seit langer Zeit. Und darum bittet er und ruft er Gottes Gnade an. Mir gefällt das. Er tut nicht Gott sagen, jetzt nicht oder darum nicht, sondern einfach, sei gnädig. Und wie haben wir es in unserem Leben, in unserer Zeit, in unserem Volk? Auch wir dürfen ihn anrufen, sei gnädig. Aber warum? Weil Jesus für uns gezahlt hat. Und das feiern wir da, sein Erster gekommen, wo er gekommen ist, um eine ewige Erlösung zu vollbringen. Und darum dürfen wir immer wieder an seine Gnade appellieren. Ich habe das schon mehr erzählt oder erwähnt. Wir sind ja zu Polen, sind wir in 7 Gefängnisse gegangen. Ich war dort manches Jahr, all Jahr zweimal gewesen. Und da habe ich manchen Mörder, Doppelmörder, Vierfachmörder dürfen sagen, dir hat Gott deine Sünden vergeben. Ist das nicht eine gewaltige Aussage? Einem, der nicht mehr zum Gefängnis rauskommt und du kannst ihm sagen, dein Leben ist mit Gott im Reinen. weil Jesus für dich gezahlt hat. Und darum ist hier der Amos für mich schon auch ein Blick in die Zukunft, ins Neue Testament, zum Herr Jesus. Durch sein Opfer kann er da Gnade anrufen und dürfen wir Gnade anrufen. Und dann sagt er etwas, was wieder interessant ist, und da hat er einfach die anderen Brüllen an wie das Volk. Er als Prophet hat Verbindung zu Gott und er beurteilt das Volk göttlich. Und das Volk hat sich selber menschlich beurteilt. Das Volk hat den Eindruck gehabt, wir sind stark, wir sind mächtig, uns passiert nichts, wir haben es im Griff. Und der Amos sagt da, wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach. Das ist die Brille von Gott. Durch die göttliche Brille hat er müssen sagen, das Volk ist am Boden. Sie sind von mir abgefallen. Da ist nichts mehr irgendwie, wo lebt. Das ist alles nur noch halb tot und tot. Und dann steht nachher im Vers 3, da reute es den Herrn und sprach, wohlan, es soll nicht geschehen. Das Gebet von einem Mann hat das Gericht Gottes aufgehalten. Gewaltig. Das gibt uns Mut. Und dann fährt er weiter und Gott zeigt ihm die zweite Vision. Und das ist ein Feuer, das er gesehen hat. Auch wieder von Gott lostreten über das ganze Land, wo im Grunde genommen alles verbrennt, alles wird vernichtet, alles zerstören. Da können wir sagen, das ist einfach eine immense Trockenzeit, die er da gesehen hat. Und auch da ist der Amos wieder parat. Er ist an der Stelle, er schaut, er sieht es und er muss sagen, Gott hat uns das verheißen. Er hat gesagt, wenn wir uns von ihm abfallen, von ihm distanzieren, wird das so passieren. Ich habe mir da eine Stelle aufgeschrieben, ich könnte da Menge aufführen. 5. Mose 32, 22. Denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn und wird brennen bis in die untersten Tiefe und wird verzerren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge. Wo Gott voraussagt, wenn er von mir abfällt, wird das passieren. Und jetzt tut der Amos in seiner Vision, sieht er, wie Gott zu seinem Wort steht, wenn er sein Wort einlösen will. Und jetzt hast du noch mal den Mut, um dagegen zu beten. Oder musst du sagen, nein, Gott muss ja sein Wort einlösen. Der Amos ist da in einem Spannungsfeld. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich gehen, um Sodom und Gomorra zu retten? Hat Abraham auch ein Problem gehabt. Er hat dort mit Gott angefangen zu dealen, wenn ich das so darf sagen. Bei 50 Personen angefangen und dann ist er runter bis auf 10 Personen. Immer wieder, aber Herr, wenn 10 Gerechte da sind. Und dann hat Gott gesagt, dann werde ich sie verschonen. Wie schnell haben wir den Mut oder wie schnell haben wir ihn verloren, dass wir sagen, das ist jetzt das gerechte Gericht Gottes. Da hören wir auf mit Beten. Das soll jetzt nur so passieren. Oder sagen wir nein. Es sind da ungerettete Seelen, Menschen, die am Verderben zugehen. Und wir wollen Gott bitten, dass er das Gericht stoppen wird, dass er auch da noch etwas anderes schenken kann. Er sagt hier auch wieder, Vers 5, da sprach ich, ach Herr, Herr, lass ab. Wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach. Mit dem Herr, Herr, da rede Gott, ist für mich interessant. Da tut er den Herr, der Jahwe anreden. Das heisst, der Bundesgott von Israel. Er tut mit der Anrede schon sagen, du hast mit dem Abraham, mit dem Isaac und mit dem Jakob einen Bund gemacht, Herr. Und der Bund, was machst du jetzt mit dem? Lösest du den ein oder tust du jetzt das Volk vernichten? Denkst du nicht mehr an den Bund? Und auch wir, der Herr Jesus hat für uns einen Bund gemacht in seinem Blut und nimmt uns beim Abendmahl in den Bund hinein. Ist das nicht ein riesen Vorrecht, das wir haben und einen freien Zugang immer wieder in die Gegenwart Gottes? Und darum hat der Amos dann nochmal den Mut und nochmal Zuversicht und spricht Gott nochmal an und sagt, ach Herr, Herr, lass ab, wer sollte Jakob wieder aufhelfen? Vers 6 steht nochmals gleich, da reute den Herrn das auch und Gott, der Herr, sprach, es soll auch nicht geschehen. Und jetzt seht ihr eine neue Vision, eine dritte. Und bei dieser dritten Vision steht Gott selber mit einem Senkblei, das kennen wir alle noch von den Auch wir die haben früher die Heim viel gebaut und das ist ein Senkblei, etwas vom Zuverlässigsten. Der Faden ist gerade, also da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist immer gerade runter. Und wenn ihr die Mauer gleich macht, in jeder Richtung, wie der Faden ist, oder die Schnur, dann ist die Mauer gerade. Und jetzt steht er auf einer Mauer oben vom Bau, wo Israel symbolisiert, mit dem Senkblei in der Hand. Und jetzt sagt Gott, und da nimmt er Amos gerade Zuversicht und sagt, jetzt musst du nicht mehr kommen, Amos. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich Senkblei wird anlegen, Vers 8. Ich will das Bleilot legen an mein Volk Israel und ihm nichts mehr übersehen. Bis bei dir und bei mir, wenn ein Senkblei an dein Leben und an mein Leben legt. Und nichts mehr wird übersehen. Was haben wir denn für Karten in der Hand? Also ich muss sagen, ich habe nicht gute Karten in der Hand. Weil immer wieder in meinem Leben etwas passiert, wo ich muss sagen, das hätte schöner gehen können. Das hätte besser gehen können. Es muss nicht einmal Sünde sein. Es kann nur etwas sein, was ich nicht gemacht habe. Der Jakobusbrief sagt, wer da weiss, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Und wenn manchmal hätte ich schon gewusst, etwas Gutes zu tun und habe es nicht da. Bin bewusst daran vorbeigegangen, habe jetzt im Moment nicht Lust gehabt, das zu machen oder da eine Handreiche zu geben und so weiter. Bin einfach vorbeigegangen. Jetzt, ich will nicht eine Last auflegen in die Gemeinde rein. Ich will mit dem einfach zeigen, dass das da, wenn ein Playload anlegt, auch in unserem Leben, dann wird er alles aufdecken. Und alles, was nicht durch sein Blut gereinigt worden ist, wird uns einmal anklagen vor ihm. Und darum ist es wichtig, dass wir unser Leben immer wieder in ihm und vor ihm bereinigen. Sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Ich komme nachher nochmal zu dem Gedanken zurück und wir haben ja die vorderen Mal schon ein bisschen angeschaut. Die Höhen, die es überall gemacht haben, um dort Opfer darzubringen. Das heisst, sie haben ihren Gottesdienst selber produziert, wie sie wollen. Gott hat im 5. Mose am Mose über 30 Mal gesagt, ich werde dir, wenn du ins Land kommst, den Ort zeigen, wo ich will, dass ich das Opfer bringe und den Gottesdienst mache. Er hat nicht gesagt, wo. Und dann beim Josua und beim Richter, beim Josua ist nachher klar geworden, wo das ist. Das ist in Israel, in Jerusalem. Und nachher später beim Tempel. Und jetzt hat das Volk überall angefangen, Höhen aufrichten und jeder macht den Gottesdienst, wenn er will. Haben wir es heute anders? Wie manche Gottesdienst wird heute durchgeführt, wo für Gott ein Gräuel ist. Warum? Weil er gar nicht mehr dabei ist. Gott und Jesus ist auch eingeladen. Vielleicht kommt er, vielleicht nicht. Er muss nicht kommen, wenn er nicht will. Das spielt mir keine Rolle. Welche Tragik. Wenn der Mensch einfach das Gefühl hat, er könne für alles den Maßstab selber setzen. Dabei hat uns Gott ganz klare Leitplanken gegeben. Er hat uns manchmal definiert, wie er es haben will, was er nicht haben will, mit der Anbetung, mit allem zusammen. Und da tun wir gut dran, wenn wir uns einfach immer wieder darum kümmern. Dass wir fragen, ist da Jesus noch das Zentrum? Oder ist es das Zentrum nicht mehr? Ist er irgendwo zu der Mitte ausgerutscht worden? Und jetzt ist mein Ego, ich bin auf dem Stuhl, ich kann mich profilieren im Gottesdienst, mein Name wird verherrlicht und so weiter. Das wäre schade, das wäre tragisch. Und darum sagt er da, ich will das nicht mehr, ich werde das Schwert nehmen und werde Jerobeam niedermachen. Jetzt kommt er mit dem Gericht. Und jetzt kommt der Amos im letzter Teil ab Vers 10, das Ante Amazia, das war der Prophet oder der Priester, der ist nicht von der Berufung her eingesetzt worden, wie es die Bibel hat wollen, sondern der König hat den eingesetzt. Der König hat ja da die Macht gehabt, zum Einsetzen, wenn er wollte. Der Priester in Bethel zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, der Amos macht einen Aufruf gegen dich im Haus Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen, denn so spricht Amos. Jerobeam wird durch Schwert sterben und Israel wird aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und Amazia sprach zu Amos: Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und iss dort dein Brot und weissage da selbst. Aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel ist des Königreichs. Amos antwortete und sprach zu Amazia: Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh hin und weissage meinem Volk Israel. So höre nun des Herrn Wort: Du sprichst, weissage nicht wider Israel und eifere nicht wider das Haus Isaak. Darum spricht der Herr: Deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden, und deine Söhne und Töchter sollen durch Schwert fallen, und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Lande sterben, und Israel soll aus seinem Land vertrieben werden. Wenn ich das lese, ist das erschütternd. Einerseits ist da der, der die geistliche Verantwortung hat, der Priester in Bethel. Er ist eben bei den goldigen Kälbern und bei einem Gottesdienst, der ihm nicht gefällt, weil Gott hat da keinen Raum mehr. Das ist der Götzendienst, der da aufgelebt und lebt. Und jetzt ist der Amos mit seiner Botschaft, hat er getrennt. Und der Priester kommt zu ihm und sagt: Das Land kann dein Wort nicht ertragen. Haben wir es heute anders bei uns? Will das Land der Schweiz Gottes Wort noch ertragen? Wir haben ein bisschen etwas gehört vom Märt, von den Gideons, dass die Leute weniger offen sind. Wir merken das auch im Heim. Im Moment habe ich wieder an manchen Orten oder an den meisten Orten die Tür offen, aber einfach, weil sie das Psyche gerne haben. Sie haben gerne ein paar Wortwechsel, ein bisschen Austausch und so weiter, aber von Gott selber wollen wenig etwas wissen. Das Land kann das Wort des Herrn nicht ertragen. Und wie hast du, wie habe ich es? Wenn ich die Bibel lese, spricht sie mich noch an? Kann ich es ertragen? Oder sage ich auch, das will ich jetzt lieber nicht mehr, das geht mir zu nahe, das straft mich zu fest, das brauche ich so nicht mehr. Auf jeden Fall, der Amos geht den Kompromiss nicht ein. Der Amazia bietet ihm einen Kompromiss an. Er sagt: Amos, geh doch weg. Geh dort her, wo du gekommen bist, und geh dort deine Visionen und deine Botschaft verkündigen. Du kannst dort dein Geld verdienen. Um was geht es? Ums Geld verdienen. Darum tut nachher der Amos ganz klar reagieren. Er sagt: Ich bin nicht von Beruf ein Prophet, der Geld muss verdienen. Gott hat mich rausgeholt als Bauer und hat mich an den Ort hergestellt, dass ich da die Botschaft weitergebe. Und beim Amazia sieht man, ihm ist es ums Geld verdienen gegangen. Der hat einen Job angenommen, wo er dem König zu lieb geredet hat, gesagt, was der hat hören wollte und gut verdient hat. Der Amazia hat eine gute Stelle gehabt, eine sichere Zukunft und ein Wohlleben. Es ist ihm gut gegangen. Irdisch, äußerlich gesehen, tipptopp. Der Amos weniger. Der Amos war von Gott abhängig und bei ihm hat es anders ausgesehen. Geh weg. Und jetzt meine Frage: Wie gross ist bei uns der Kompromiss in der heutigen Zeit? Ist er auch manchmal nicht sehr gross? Dass wir immer wieder denken: Ja, kannst du das jetzt heute noch so? Herr Daniel, mit dem Kids-Team. Hast du nicht schon manchmal gedacht, ich gehe gescheiter wieder auf den Beruf zurück? Ja, weniger Ärger, weniger Probleme und so weiter. Immer wieder die Frage: Wo gehe ich einen Kompromiss ein? Wo passe ich mich irgendwo ein bisschen an, dass ich weniger Widerstand habe, dass mir Ringer fällt? Oder wo bleibe ich beim Wort konsequent? Wenn das Wort so geschrieben steht, du sollst nicht oder du sollst, ist das nicht eine Diskussionsgrundlage? 6 Tage Schöpfung ist einzeln aufgezählt. Bei den 10 Geboten nimmt er es nochmal und tut es als beim Sabbat aufzeigen und sagt: Ich habe 6 Tage Himmel und Erde gemacht und alles, was darin ist. Und heute wird das einfach in Frage gestellt. Das sind 6 Zeitepochen gewesen und. Und ich muss sagen, wenn wir beim ersten Blatt der Bibel fangen, Kompromiss machen, wo hören wir auf? Dann ziehen wir es durch bis hinten und dann können wir die Bibel auf die Seite tun. Und so haben wir manche Punkte heute in der heutigen Zeit, in der heutigen Kultur, wo einfach Kompromisse gemacht werden. mit dem Frauenlehramt und so weiter. Jetzt könnte ich manchmal hinnehmen, ich will es nicht, aber das wissen wir selber. Dann geht man einfach, passt man sich an, man tut sich ein bisschen angleichen und man hat so weniger Widerstand. Aber die Bibel ist anders. Gott hat nicht Freude an einem Kompromiss. Er hat Freude, wenn wir im Gehorsam gegenüber seinem Wort handeln und wandeln und alles andere verwirft er oder wird er verwerfen. Der Amos antwortet ihm und sagt, ich bin nicht als Beruf Prophet, sondern als Berufung. Gott hat mich da hergestellt. Und das ist der grosse Unterschied. Der Amos steht in seiner Aufgabe vor Gott, ist von ihm abhängig, ist ihm Rechenschaft schuldig. Der Amazia ist vor dem König. Er ist von ihm bezahlt, ist ihm Rechenschaft schuldig und von ihm abhängig. Jetzt können wir uns fragen, welche Abhängigkeit wollen wir lieber? Die einen haben wir. Wir alle sind abhängig von irgendetwas. Entweder sind wir von Gott abhängig, wenn wir vor ihm stehen und dann gehen wir kompromisslos den Weg, den er uns führen will, oder wir sind der Menschenknecht und von den Menschen abhängig, wenn wir auf sie hören wollen und uns von ihnen steuern lassen. Geh hin und weissage meinem Volk Israel, sagt der Amos, habe ich von Gott bekommen und ich werde das machen, bis es nicht mehr geht oder bis mir Gott den Hinweis gibt. Er sagt zweimal, sagt der Amazia, weissage nicht. Und der Amos sagt einmal, Gott hat mir den Auftrag gegeben, geh und weissage. Das ist bereits bei Sodom und Gomorra ist das genau gleich gewesen. Nein, beim Turmbau zu Babel steht dort zweimal, auf, lasst uns. Und auf das Doppelte, lasst uns, sagt Gott einmal, auf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren. Und da auch wieder von der menschlichen Seite zweimal, weissage nicht, und von der göttlichen Seite auf, mach's, du weissage. Und jetzt muss er Amazia ganz ein schlechtes Gericht, eine Botschaft weitergeben. Er sagt, deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden. Stellen wir das vor, die Aussage, die er macht. Was meint er damit? Meint er das wörtlich? Auf jeden Fall. Wenn das Nordreich eingenommen wird von den Assyrern, und da stehen sie ganz kurz davor, werden die Assyrer absolute brutale Herrschaft aufrichten und dann wird die Frau ihren Weg, ihre Existenz nur noch da drin sehen, dass sie sich diesen fremden Mann hingibt. Und so ein gewisses Überleben hat eine gewisse Existenz. Welche Tragik. Und die jüngere Generation wird umgebracht, die Ächer werden verteilt, wird alles zerstreut und er selber wird weggeführt werden in ein fremdes Land und dort sterben. Wir wollen beten, dass die Welt, die er uns reingestellt hat, unser Umfeld, vermehrt noch Gott erkennen in dieser Zeit, wo wir sind und dass wir als Einzelne und als Gemeinde uns immer wieder prüfen bis ihm Senkblei. Dass wenn er das bei mir anhebt und sagt, Markus, da ist etwas nicht klar, nicht gerade, oder dort ist etwas nicht gut, dass ich mich korrigieren lasse. Nicht, dass ich sage, ich mag das Wort nicht mehr hören. Es ist mir zu schwer, es kommt mir quer rein. 1. Petrus 2, 5, mit dieser Stelle schliesse ich, auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause, zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir alle sind Steine, die Gott eingefügt hat, bis im heiligen Bau, bis im Tempel, wo er im 1. Petrus 2 beschrieben ist. Und wir wollen den Platz, den er uns hergestellt hat, wenn wir diese Lücken füllen und wenn den Dienst tun, den er uns reingestellt hat. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank auch für die ernsten Worte von dem Prophet Amos, wo du ihm nochmal die Visionen gegeben hast, wo du gezeigt hast, was du mit deinem Volk im Sinn hast und wo du dich aber auch die ersten zwei Monate noch hast aufhalten lassen. Du bist gnädig gewesen, du hast erbarmt, du hast das Gericht noch nicht so durchgeführt. Aber dann ist der Moment gekommen, wo das Gericht gekommen ist. Herr Jesus, du hast Senkblei angelegt bei deinem Volk, du hast die Messschnur und hast sie an dem beurteilt. Und das ist dein Wort, das auch unser Leben beurteilt. Herr Jesus, wir wollen uns von dir, von deinem Wort beurteilen. Und dort, wo etwas nicht gut ist oder nicht gut war bis jetzt, wollen wir uns korrigieren. dass wir einfach Botschafter sein an deiner Stadt. Jedes ein Licht, ein Salz an dem Ort, wo du hergestellt hast. Dass noch andere, gerade in dieser Zeit, wo wir sind, dürfen auf dich aufmerksam werden und den Weg zu dir einschlagen. Lass du uns auch in dieser Adventszeit ein Segen sein für unser Umfeld. Amen.